In dem Zeugnis von Katja Müller über ihre Konfirmandenzeit hat man sehr schön herausgehört, dass es was bringt, etwas zu lernen, dass es einen verändert, dass es ja etwas mit dem Leben macht. Sie alle kennen bestimmt den Satz, liebe Gemeinde, und ihr kennt den vielleicht auch. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Manchmal habt ihr vielleicht das Gefühl, wenn ihr in die Schule geht, dass ihr nur für die Schule und für die Lehre lernt. Und vielleicht fragt ihr euch manchmal, wozu brauche ich das eigentlich, was ich da lerne? Leider taucht die Frage auch später manchmal auf, dass man sich fragt, wofür brauche ich das, was ich damals zumindest in manchen Fächern oder zu manchen Zeiten gelernt habe. Und ich denke, dass es uns allen ähnlich geht, dass lernen zu müssen kein so schönes Gefühl ist. Was wir so freiwillig lernen, was so automatisch einhergeht mit dem Leben, das ist gut, aber wenn wir sozusagen gezwungen und unter Druck gesetzt werden, etwas zu lernen, ja, dann tun wir uns ein bisschen schwer damit und stehen dem eher ablehnend gegenüber. Und ich weiß es nicht, mit welcher Haltung ihr in den Konfirmandenunterricht kommt oder sie in den Gottesdienst, in die Kirche. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, oh, wozu brauche ich das denn? Warum muss ich denn das Glaubensbekenntnis lernen, das Vaterunser, die 10 Gebote? Brauche ich das wirklich fürs Leben? Immer nur lernen, lernen, nochmals lernen. Das gefällt uns nicht so richtig, weil wir natürlich, wenn wir etwas lernen, lernen müssen, immer wieder damit konfrontiert werden, dass wir Lücken haben, die aufgefüllt werden müssen. Dass wir eben in der Wachstumsphase sind, in einem Reifeprozess. Und automatisch wird man natürlich auch mit seinen Fehlern und Schwächen oder eben Lücken konfrontiert. Auf der anderen Seite ist es total schön, wenn man was gelernt hat, wie zum Beispiel eine neue Fähigkeit, keine Ahnung, kochen, häkeln, stricken oder eine bessere Leistung im Sport. Man hat geübt, man hat eine bestimmte Technik gelernt und merkt, aha, das bringt was, jetzt bin ich schneller oder kann weiter werfen. Oder eine Sprache, die man immer fließender spricht, das sind schöne Erfolgserlebnisse. Aber ich denke, je älter wir werden, desto schwieriger tun wir uns damit zu lernen und auch immer wieder festzustellen, dass man nie aufhört zu lernen im Leben. Der Bibeltext, der uns heute beschäftigen wird, ist ein Text, der uns auf jeden Fall ins Nachdenken bringt, weil die zwei Personen, die darin vorkommen, außergewöhnlich handeln. Und es ist so, dass wir heute mit dem Blick auf diesen Text etwas lernen werden. Vielleicht seid ihr nicht zum Lernen in die Kirche gekommen und vielleicht sind sie auch nicht zum Lernen in die Kirche gekommen, aber ich hoffe, dass es mir gelingt, dass wir am Ende der Predigt sagen können, es ist gut, dass ich lernen darf. Es ist gut, dass ich zu meinen Wissenslücken und auch Verhaltensschwächen stehen darf. Und es ist gut, dass ich Vorbilder habe, an denen ich mich orientieren kann, von denen ich lernen kann. Und es ist gut, dass Gott keine überhöhten Erwartungen an mich hat, an mich, die ich lerne, die ich noch im Prozess bin, mich zu verändern. Und dass er mich auch mit dem beschenkt, was ich brauche, um zu wachsen und reifen zu können. Wir hören den Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 15. Jesus verließ die Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Eine kanaanitische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief, »Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt.« Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn die Jünger, »Sieh zu, dass du sie loswirst, sie schreit ja hinter uns her.« Aber Jesus sagte, »Ich bin nur zum Volk Israel, zu dieser Herde von verlorenen Schafen gesandt worden.« Da warf die Frau sich vor Jesus nieder und sagte, »Hilf mir doch, Herr!« Er antwortete, »Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen.« »Gewiss, Herr«, sagte sie, »aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen.« Da sagte Jesus zu ihr, »Du hast ein großes Vertrauen, Frau. Was du willst, soll geschehen.« Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Wir hören diese Worte und sie rufen vielleicht einige Fragen in uns hervor, wie zum Beispiel, warum reagiert Jesus so schroff und abweisend? Erst antwortet er gar nicht und dann zweimal abweisend. Er bezeichnet die Frau auch indirekt als Hund, als Abschaum. Und warum bleibt die Frau trotz dieser Anrede so ruhig und unterwirft sich sogar seinem Denken? Warum ändert dann Jesus seine Meinung und gibt der Frau am Ende doch, was sie will? Wir wollen genauer hinschauen und stellen fest, dass wir sowohl von der Frau als auch von Jesus und letzten Endes sogar etwas über Gott, über das Wesen Gottes lernen können aus dieser Geschichte. Erstens, die Frau demütigt sich. Die Jünger sind genervt von der Frau, die hinter ihnen und Jesus herläuft und die Jesus um Heilung und Befreiung für ihre Tochter bittet. Diese Tatsache ist vielleicht nicht so ungewöhnlich. Ich denke, wir könnten auch genervt sein, wenn sowas passiert. Was aber ungewöhnlich ist, ist, dass die Frau sich nicht abwimmeln lässt, dass sie gegenüber dieser ganzen Männerschar hartnäckig bleibt. Das verwundert mich schon mehr. Sie scheint ein echtes Anliegen, eine große Not zu haben. Und das Interessante ist, und das ist jetzt die Lektion, die vielleicht vor allen Dingen wir Frauen, aber ich glaube nicht nur wir Frauen, sondern auch die Männer unter uns lernen können. Sie kämpft nämlich nicht mit Wut und Zorn im Bauch oder damit, dass sie die beleidigte Leberwurst spielt. Sie kämpft nicht, indem sie anfängt zu weinen und einen auf die Mitleidstour macht. Sie kämpft auch nicht, indem sie sich über die Männer erhebt und die Jünger schlecht macht und ihnen mit bösen Worten beweisen will, dass sie ein Recht auf ihr Anliegen hat. Nein, sie erreicht ihr Ziel auf eine demütige und ausdauernde Art und Weise. Ganz so, wie Petrus es in einem seiner Briefe von den Frauen fordert, nämlich im stillen und sanftmütigen Geist in der Nachfolge zu leben. Und ich glaube, Petrus wäre heute mit mir einer Meinung, wenn ich sage, dass diese Sanftmut und dieser stille Geist auch den Männern gut steht. Und diese Frau hier macht es uns vor. Was tut sie? Sie demütigt sich, ohne dabei ihre eigene Würde aufzugeben, ohne ihr eigenes Anliegen aufzugeben. Sie demütigt sich und ordnet sich dem gängigen Wertesystem unter, ohne dabei ihr Ziel aus den Augen zu verlieren, ohne dabei ihr eigenes Herzwissen preiszugeben. Sie spricht Jesus an mit Sohn Davids und macht damit schon den Unterschied zwischen ihm und sich selbst deutlich. Er ist ein Nachkomme Davids, ein Jude. Sie ist eine kanaanitische Frau, keine Jüdin. Und das Interessante ist, dass Jesus und die Jünger sich gerade in dem syrisch-phönizischen Mittelmeerraum aufhalten, also in einem Gebiet, was nicht dem Volk Israel gehört. Sie befinden sich im Grunde genommen auf fremdem Terrain. Und trotzdem verhält die Frau, die dort einheimisch ist, sich nicht überheblich gegenüber Jesus und seinen Jüngern, sondern sie akzeptiert Jesu Rolle. Sie glaubt daran, dass Jesus aus dem Stammbaum Davids stammt und vielleicht ist da auch schon die Vermutung, der Anklang drin, dass Jesus der Messias sein könnte, denn der Messias ist ein Nachkomme aus Davids Stammbaum. Und sie weiß auch, genauso wie Jesus und die Jünger, dass die Nachbarvölker der Israeliten oftmals schlecht behandelt wurden von den Israeliten. Also nicht nur die kanaanitische Frau, sondern oft auch die Samariter. Es gibt da ganz viele Beispiele in der Bibel. Als Jesus ihr auf ihre Bitte hin antwortet, dass er nur zu dem Volk Israel als dem auserwählten Volk gesandt worden ist und als er sie selbst indirekt als Hund bezeichnet, so wie es damals unter den Juden gegenüber den Nachbarvölkern üblich war, da wird die Frau nicht böse oder wütend, sondern sie ordnet sich demütig, sanftmütig unter und argumentiert innerhalb dieses Wertesystems. Ich finde, sie ist klug, sie ist ausdauernd, sie weiß, was sie will und sie weiß auch, wie sie es erreichen kann. Ich denke, wenn wir selbst Ungerechtigkeit erfahren, wenn wir ausgeschlossen oder auch gedemütigt werden, egal ob das in der kleinsten Zelle des Lebens ist, in der Ehe, in der Familie, im Verwandtenkreis, in der Schule, in der Klasse, im Berufsleben, dann verhalten wir uns oft extrem auf die eine oder andere Weise. Entweder entrüsten wir uns mit Wut und Zorn und rennen meistens dann auch mit dem Kopf gegen die Wand, oder wir sind verletzt und beleidigt und ziehen uns zurück und geben auf. Und genau hier können wir von der Haltung der Frau lernen. ich möchte von der Frau lernen, denn sie wählt eben diesen dritten Weg, einen, wie ich finde, ausbalancierten Weg. Sie demütigt sich zwar, sie beugt sich, sie wirft sich sogar nieder, sie bringt ihre Bitte mehrmals vor, sie ordnet sich unter und behält doch auf merkwürdige Art und Weise ihren Kopf oben. Sie akzeptiert, als Hund bezeichnet zu werden, aber sie verhält sich nicht so. Sie ist mutig in ihrer Demut. Sie bleibt dran und gibt nicht auf. Und das möchte ich von ihr lernen. Ich möchte lernen, auch manchmal äußere Gegebenheiten und Bedingungen zu akzeptieren und gleichzeitig innerhalb dieser Strukturen mit Weisheit und Sanftmut neue Wege zu gehen. Neue Wege, die dann ganz automatisch Veränderungen mit sich bringen. Vielleicht genau die Veränderungen, die ich mir wünsche, die ich brauche, um leben zu können. Neue Wege, die Herzen verändern und die letzten Endes durch diese Veränderungen im Inneren das Äußere, das gängige Wertesystem zum Fallen bringen. Denn das ist genau das, was passiert in ihrer Begegnung mit Jesus. Und auch von ihm können wir lernen. Der zweite Punkt, Jesus öffnet sich. Das überrascht uns. Ich meine, dass Jesus hier anscheinend auch etwas lernt. Das überrascht uns, das kommt uns vielleicht komisch vor, dass Jesus auch etwas lernen muss, denn wenn er der Sohn Gottes ist, weiß er dann nicht alles? Hat er nicht das vollkommene Wissen und handelt immer vollkommen? Ich glaube, dass in dieser Erzählung uns die menschliche Seite von Jesus gezeigt wird. Die, die wir heute an Jesus glauben, glauben an ihn als den Auferstandenen, an den, der für unsere Schuld gestorben ist, der von den Toten auferstanden ist. Wir glauben an ihn als den Sohn Gottes, wir beten ihn an als König, als Herrn, als Erlöser. Und manchmal vergessen wir dann, dass er nicht nur wahrer Gott, sondern auch wahrer Mensch war. Unser Bruder und Freund, der mit uns mitfühlt, der uns versteht. Nicht weil er Gott ist, sondern weil er auch Mensch war. Und der auch weiß, was es heißt, immer wieder zu lernen, sich zu öffnen, bereit zu sein, sich füllen zu lassen. Die Erkenntnis aus den ersten Jahrhunderten nach Christus, nämlich dass Jesus zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch war, ist auch bis heute die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Und ihr Konfis, ihr habt das auch letztens von mir im Konfirmandenunterricht gehört, als wir uns mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigt haben. Jesus war ein Mensch wie du und ich. Er musste lernen, so wie wir alle. Im Lukas-Evangelium lesen wir über den Jugendlichen Jesus, er nahm zu an Weisheit und Erkenntnis. Und nur weil er mit 30 Jahren auf einmal in die Öffentlichkeit tritt und auch Wunder tut, hört er nicht auf, in diesem Lernprozess zu sein. Das ist überhaupt ein Denkfehler vielleicht, den wir ganz oft machen, wenn Leute in der Öffentlichkeit stehen, wie vielleicht auch Pfarrerinnen und Pfarrer, aber vielleicht in noch größeren Dimensionen unsere Politiker. Ich glaube, es wäre vermessen von diesen Menschen zu erwarten, dass sie vollkommen sind, dass sie noch nicht am Ende sind mit ihrem Lernprozess. Lasst uns ihnen das zugestehen, dass auch sie Fehler machen, dass auch sie sich öffnen müssen, um ja weiterzulernen, weiterzureifen. Jesus war auch geprägt von seinen Eltern, vom jüdischen Glauben, von der Gesellschaft, in der er lebte. Er hatte menschliche Bedürfnisse. Wäre das alles nicht so, wäre Jesus in seinem ganzen Leben immer nur Gott, Gottes Sohn gewesen, in der Vollkommenheit, dann wäre doch sein Leiden und sein Sterben absurd. Denn ein Gott, sollte der Schmerz spüren, sollte der trauern, weinen, leiden? Jesus hat gelitten, Jesus hat gekämpft, auch im Garten Gethsemane hat er gelernt, geduldig zu sein, auszuhalten. Das hat er für uns getan. Ich bin dankbar, dass Jesus diesen Lernprozess bis zum Ende durchstritten hat, dass er in allem uns gleich geworden ist und den Sieg errungen hat am Ende. Das ist mir ein Vorbild. Und so geht Jesus von seiner bisherigen Erkenntnis aus und erklärt der Frau, nachdem sie ihn mehrmals gebeten hat, dass sie nicht zu seiner Zielgruppe gehört, nur zu den Israeliten, zu den verlorenen Schafen des israelischen Volkes sei er gesandt. Es ist nicht falsch, das ist die Wahrheit, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, Jesus wurde nicht nur zum Volk Israel gesandt, sondern zu allen, die bereit sind, ihn anzunehmen und an ihn als Erlöser zu glauben. Und ich denke, diesen Lernprozess erlebt nicht nur Jesus, sondern auch der jüdische Evangelist Matthäus, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, genauso wie Markus, bei dem wir diese Geschichte auch wiederfinden. Matthäus hat, genauso wie Markus, als beide das Evangelium geschrieben haben, verstanden, dass Jesus die Antwort auf die alttestamentlichen Verheißungen ist. Und auch dort wird schon angekündigt, dass der kommende Retter und Erlöser eben nicht nur für die Juden zum Heil kommt, sondern für die ganze Welt, für alle Völker. Wir lesen da zum Beispiel beim Propheten Jesaja in Kapitel 49, und Gott spricht hier zu seinem auserwählten Werkzeug, zu dem Gesalbten, zu dem Messias. Du sollst nicht nur die 12 Stämme Israels wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen. Dafür allein habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen, das wäre zu wenig. Nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Das heißt, hier wird in Jesus wahr, was vor langer Zeit durch den Propheten schon angekündigt wurde. Das heißt, der Bund Gottes mit seinem Volk Israel und somit dessen Auserwählung steht nicht im Gegenspruch oder im Widersatz mit dem Heilsgedanken Gottes für alle Völker. Gott ist souverän, auf der einen Seite auszuerwählen und zu berufen, wen er will, und gleichzeitig barmherzig an allen Menschen zu handeln. All das wird Jesus und uns in dem Augenblick klar, wo er auf die kanaanitische Frau trifft. Wenn Jesus bereit ist, sich zu öffnen, so schnell, so einfach, sich überzeugen zu lassen, warum fällt es uns manchmal so schwer? Warum tun wir uns so schwer damit, bisherige Erkenntnisse und Glaubensaussagen zu überdenken, zu hinterfragen, auch hinterfragen zu lassen von anderen Menschen und vielleicht auch zu neuen Erkenntnissen zu kommen? Egal welchen Bereich es betrifft, ich finde, wir tun uns unglaublich schwer damit, uns in die Weite führen zu lassen, auch und gerade in religiösen Fragen und Dingen. Und eigentlich verwundert das auch nicht, weil Weite und Freiheit natürlich immer auch Angst und Unsicherheit mit sich bringt. Wir haben Angst, natürlich, wenn unsere bisherigen Wertesysteme zerfallen, weil damit unsere eigene Welt und manchmal auch wir selbst, unsere eigene Identität, ins Wanken gerät. Aber genau dieses Wanken, dieses herausgefordert werden, dieses, ich sage jetzt mal, gerüttelt werden, bringt uns dazu, uns neu auszurichten, eine neue Balance zu finden, zu gucken, was ist denn das in mir, was mir auch in Unsicherheiten Halt gibt? Was ist denn das, was mir in einer Welt, die beliebig ist, die viel Beliebigkeit bietet, die Vielfalt bietet, Freiheit und Weite, was ist es, was mir in all dieser Freiheit trotzdem Sicherheit verleiht? Was ist das, was ewig bleibt und was niemals ins Wanken gerät? Was ist das? Das ist am Ende immer die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die er uns in seinem Sohn bewiesen hat, die er in Form des Heiligen Geistes in unsere Herzen ausgegossen hat, so heißt es so schön bei dem Apostel Paulus. Diese Liebe, dieses Vertrauen oder die durch Vertrauen und Glauben empfangen werden kann, die sieht Jesus in dieser Frau. Die Frau bringt nämlich Glauben und Vertrauen mit. Er sagt zu ihr, dein Vertrauen ist groß. Es ist das Vertrauen in Gottes Liebe. Es ist das Vertrauen der Frau in Jesu weites Herz, das zu dem Wunder, zu der Heilung führt. Es ist eine Liebe, die vereint, anstatt zu trennen. Es ist eine Liebe, die integriert, anstatt auszuschließen. Und das ist das, was wir über Gott lernen in dieser Geschichte. Und das ist der dritte Punkt. Gott gibt sich hin. Auch wenn Gott nicht direkt in dieser Geschichte vorkommt, so lernen wir doch eine Menge über ihn. Nämlich, dass das, was er uns schenkt durch seinen Sohn, ein hochwertiges und erstklassiges Geschenk ist. Sozusagen der gedeckte Tisch. Es ist ein Stück seiner selbst, so wie wir Kinder eben auch das Herzblut unserer Eltern sind. Jetzt, wo viele Flüchtlinge in unser Land kommen, stehen wir zwar gesellschaftlich und politisch vor großen Aufgaben, aber wenn wir ehrlich sind, und das wird in den Medien auch schon besprochen, dann tragen wir auch einen Nutzen davon, einen wirtschaftlichen Nutzen. Im Großen, aber auch im Kleinen. Wir können jeder für sich zu Hause mal richtig ausmisten. Wir können Kleidung, die wir nicht mehr brauchen, Möbel, die wir nicht mehr brauchen, Geschirrschuhe, Alles, was wir nicht mehr brauchen, was aber noch zu gebrauchen ist, können wir an die Flüchtlinge abgeben und wir tun sogar noch etwas Gutes damit. Fast so wie die Frau in dem Gleichnis sagt, das, was übrig bleibt vom Tisch meiner Herrin, das reicht mir. Und es bleibt was übrig. Es bleibt sogar so viel übrig, dass man ein schlechtes Gewissen bekommen kann. Und das ist ohne Frage auch gut so, wenn selbst alte Dinge noch einen Nutzen finden. Das ist auch in anderen Bereichen so, zum Beispiel, wenn die jüngsten Geschwister die Kleidung der älteren Geschwister auftragen. Damit bin ich groß geworden und ich nehme mal an, einige mit mir. Und vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie vielleicht mal ein Geschenk bekommen haben, das nicht neu ist, aber was der andere nicht mehr braucht und es ist noch gut erhalten und es ist vielleicht genau das, was man selber braucht. Und trotzdem denke ich, wenn wir ehrlich sind, ist es doch viel schöner, wenn wir ein Geschenk bekommen, was neu ist, wo wir merken, der andere hat sich Gedanken gemacht. Und schöner ist es doch, wenn wir selbst einen neuen Anzug oder ein neues Kleid kaufen können, anstatt ein abgetragenes zu bekommen. Schöner ist es doch, wenn wir nicht die gebrauchten Möbel bekommen, sondern wenn wir uns selbst neu einrichten können. Wenn es eben nicht die Restposten oder die Abfallprodukte sind, die wir bekommen, sondern erstklassige Ware. Und genau das tut Gott, indem er seinen eingeborenen Sohn gab, so sagen wir es, seinen einzigen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Johannes 3, Vers 16. Gott gibt sich uns hin, indem er sein Bestes gibt, nämlich seinen Sohn. Er ist nicht zufrieden damit, dass uns die Krümel und die Brosamen vom Tisch zufallen und wir irgendwie satt werden, sondern er will unseren Durst stillen mit dem Besten, was er hat, mit dem Wasser des Lebens. Und er will unseren Hunger stillen, unseren Hunger nach Leben, nach Glück, nach Zufriedenheit, mit dem Besten, was er hat, mit dem Brot des Lebens, das uns satt macht. Er will dir nicht nur dein Trauerkleid ausziehen, dein abgetragenes und vielleicht sogar von Schuld und Sünde beschmutztes Kleid, sondern er will dir ein Festgewand dafür geben, einen Mantel der Gerechtigkeit und des Neuanfangs, so wie es in Psalm 30 steht, du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt, du hast mir statt des Trauerkleids ein Festgewand gegeben. Gott gibt dir nicht den Restposten, den man irgendwie noch verwerten kann, sondern er beschenkt dich erstklassig mit seinem Sohn. So lesen wir es in Römer 8. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten. Und Gott gibt sich auch nicht damit zufrieden, dass du dich außerhalb seiner Gemeinde siehst. Vielleicht bist du ganz zufrieden damit, dein Leben zu leben, außerhalb unserer Gemeinde, außerhalb der Gemeinde Jesu Christi. Aber Gott ist nicht zufrieden damit. Er will dich herausholen aus der Fremde in seine Gemeinschaft. Wir lesen im Brief des Apostels Paulus an die Epheser, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Liebe Gemeinde, liebe Konfis, manchmal ist es lästig und anstrengend, immer wieder etwas lernen zu müssen und die eigene Unvollkommenheit einzugestehen. Aber manchmal ist es auch entlastend und befreiend, nicht alles wissen zu müssen, neue Wahrheiten zu hören und ihnen Vertrauen schenken zu dürfen. Was wir heute gelernt haben von dem Verhalten der Frau, von den Worten Jesu über das Wesen Gottes, das kann unser Leben verändern, wenn wir das Gehörte nicht nur hören, sondern wenn wir es in die Tat umsetzen und beherzigen. Denn nicht nur für die Kirche, sondern für das Leben lernen wir. Amen.